Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV.
Herzlich willkommen bei Fellner Live an diesem Donnerstagnachmittag und herzlich willkommen bei mir im Studio der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ist ja momentan viel los, Herr Hafenecker. Sie sind eigentlich die ganze Zeit im Parlament diese Woche, 5 Tage, also eine Marathonwoche an Sitzungen. Und da geht es natürlich um ein Thema, das auch bei Ihnen für immer wieder Kritik und Aufregung sorgt, nämlich das Doppelbudget, das die Regierung beschlossen hat. Jetzt werden die ganzen Begleitgesetze dazu im Parlament beschlossen. Und da haben Sie einiges daran zu bemängeln. Herbert Kickler hat schon gemeint, das ist ein Harakiri, dieses Budget. Wie sehen Sie das? Vor allem gibt es halt einfach diesen schrecklichen Sparzwang momentan für die Regierung. Also man hat halt nicht viel Spielraum.
Naja, die Bundesregierung hat da einen Scherbenhaufen vor sich liegen, das muss man ganz klar sagen. Denn wenn wir uns anschauen, wie hoch unsere Staatsschulden sind, dann sind wir jetzt bei 418 Milliarden Euro. Es wird in den nächsten 2 Jahren auf, in Richtung der 600 Milliarden Euro gehen. Also das ist etwas, was man absolut nicht als Sanierungskurs bezeichnen kann. Und wenn man sich diese Zahlen ansieht, dann haben wir alleine 12 Milliarden Euro im Jahr an Zinslast zu bezahlen. Und Sie wissen ja, die Zinsen sind im Steigen begriffen. Also im Prinzip ist dieses Budget massiv auf Sand gebaut und eigentlich nicht einmal ansatzweise dazu angetan, irgendetwas zu sanieren, sondern es wird einfach nur dieser Defizitkurs fortgeschrieben. Die Schulden werden immer mehr und die Menschen müssen bluten.
Trotzdem gibt es aber große Einschnitte bei vielen Menschen, also bei gewissen Bevölkerungsgruppen. Das kritisieren Sie ja vor allem als unsozial.
Na, selbstverständlich. Also bevor die Regierung bei sich selbst spart und einmal auch bei den NGOs spart oder bei den Geldern, die ins Ausland, hier vor allem in die Ukraine geschickt werden, schröpft man natürlich die eigene Bevölkerung. Also man nimmt es mit den Pensionisten auf, die dann nicht entsprechend valorisiert werden. Man spart bei den Familienleistungen ein, bei den Familienförderungen. Auch da wird nichts valorisiert. Und natürlich müssen auch die Firmen ihr Schärflein dazu beitragen. Und das ist alles insgesamt also ein Zustand, den man überhaupt nicht befürworten kann. Und wie gesagt, man versucht gar nicht einmal ansatzweise im System zu sparen, sondern man versucht schon einnahmenseitig dieses Budget in ein kleineres Defizit zu bringen. Und da hat man aus meiner Sicht die völlig falschen Ansätze gezeigt.
Hm. Wo hätten Sie denn gespart?
Ja, also ich glaube, man kann dieses Budget nicht sanieren, wenn man nicht die heißen Eisen anfasst, was die Regierung eben nicht tut. Aber der Bereich Migration ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, den man auch einmal machen oder angehen müsste. Ja. Weil wir sehen ja, wo wir die Probleme haben. Wir haben die Probleme im Gesundheitssystem, wir haben die Probleme im Sozialsystem. Und das ist einfach dadurch zustande gekommen, weil diese Systeme total überfrachtet worden sind. Denn die massive Zuwanderung, die für die ÖVP natürlich hauptverantwortlich ist, ja, die hat dazu geführt, dass die Sozialtöpfe und die Gesundheitstöpfe massiv ausgeräumt werden. Und das alles von Leuten, die wir erstens einmal nicht nach Österreich eingeladen haben und die zweitens auch keinen einzigen Cent zu diesen Töpfen beigetragen haben. Und wenn man das nicht angreift, dann wird es schwierig. Und das setzt sich ja übrigens auch noch fort bis hin zum Justizsystem. Denn wenn wir davon ausgehen, dass die Hälfte der Gefängnisinsassen in Österreich Ausländer sind, dann sieht man ja ganz offenkundig das Problem.
Mhm. Ja, das ist dann noch ein eigenes riesiges Thema, das Justizsystem, eine riesige Baustelle, würde ich sagen. Aber vielleicht auch noch zum Budget, weil Sie haben ja einmal mehr die Abschaffung der Haushaltsabgabe für den ORF gefordert. Da kommen an die 700 Millionen zusammen, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Ja.
Sie würden dem ORF lieber aus dem Budget finanzieren, aber jetzt sind wir im Budget ohnehin schon sehr knapp mit allem.
Das ist richtig. Wir glauben, dass es immanent wichtig ist, den ORF entsprechend zu sanieren und gleichzeitig auch aus dem Budget heraus zu finanzieren. Einfach deswegen, weil der ORF jetzt mittlerweile ein Moloch geworden ist, der nur Geld verschlingt und in Wahrheit keinen großen Nutzen bringt. Also über die Hälfte dieses fast 1 Milliarde Euro hohen Budgets des ORF wird nur für Pensionsrücklagen und auch Gehälter ausgegeben. Und da muss man natürlich ansetzen. Und wir sind überzeugt davon, dass man mit einer klaren Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrages im Zusammenhang mit dem ORF auch relativ rasch Kosten einsparen kann und dass der wirklich gut ausgeführte öffentlich-rechtliche Auftrag auch mit rund einem Drittel des Budgets, also mit rund 300 Millionen Euro, zu machen ist und dadurch natürlich dann ein entsprechender Spardruck auf den ORF erzeugt wird.
Es gab ja schon bei ORF 3 einen Riesenaufschrei, auch bei der Belegschaft, weil eben das Budget schon zur Hälfte reduziert wurde. Und ORF 3 macht eigentlich ein gutes Programm, macht sehr viel Nachrichten, auch untertags. Jetzt müssen viele Mitarbeiter gehen. Ist ja eigentlich schade für den Journalismus in Österreich. Und da wird jetzt schon gespart. Da sieht man, was da herauskommt. Wenn man jetzt noch mehr spart, dann wird wahrscheinlich vom ORF und den Sendern nicht mehr viel übrig bleiben.
Ja, der springende Punkt ist, dass man eben dort auch im System sparen müsste und dass man vor allem die Spitzenverdiener sich einmal grundsätzlich anschauen muss. Ja.
Also die Management.
Das heißt, die Managementpositionen, die es dort gibt, also die haben ja da Managementposten, da lacht ja ein Weltkonzern daneben. Ja. Das heißt, es gibt am Königlberg nur Häuptlinge, kaum Indianer. Und die Menschen, die dann sozusagen wirklich redlich beim ORF arbeiten und nicht aufgrund politischer Netzwerke dann in diese Positionen gekommen sind, sondern einfach dort ihre Leistungen bringen, die werden ja teilweise wirklich unterbezahlt und haben ja wirklich Dienstverhältnisse, die ihresgleichen suchen. Das heißt also, natürlich muss top-down einmal eine Gehaltspyramide, eine vertretbare Gehaltspyramide im ORF dargestellt werden und da entsprechend noch eingespart werden. Das Problem ist aber nur, dass der Postenschacher mittlerweile ja gar nicht mehr vertuscht wird am ORF, sondern das macht man mittlerweile alles schon coram publico. Und wenn der Herr Minister Babler davon spricht, dass er den ORF reformieren möchte, dann habe ich bis jetzt aber noch nicht recht viel davon gesehen.
Jetzt gibt es ja immer wieder, ich weiß, das kommt immer wieder, dieses Argument, aber es gibt eben immer dieses Argument, dass der ORF dann nicht mehr wirklich unabhängig wäre, wo Sie sagen, das ist er ohnehin nicht, aber wenn er aus dem Bundesbudget finanziert werden würde, wäre das noch viel extremer.
Nein, das sehe ich überhaupt nicht, denn Sie müssen wissen, dass der ORF im Prinzip mit einer Änderung des ORF-Gesetzes jederzeit mit einer einfachen Mehrheit geändert werden könnte. Das heißt also, wenn Sie da von einer Art Damoklesschwert sprechen wollen, dann könnte man das sozusagen jeden Tag scharf stellen, wenn man eine parlamentarische Mehrheit hat. Und wir haben ja bei unserer Finanzierung durch das Budget auch eines vorgesehen, dass man das analog zum ÖBB-Finanzrahmenplan macht. Das heißt also, der ORF muss ja auch planen können und dann natürlich seine Ausgaben auch entsprechend vorsehen. Und da planen wir, dass wir einen Rahmenplan zur Geltung bringen, der in etwa oder etwas länger als eine Legislaturperiode dauert. Das heißt also, da kann man lang- und mittelfristig planen. Und der ÖBB-Rahmenplan hat uns gezeigt, dass das funktionieren kann. Also wie gesagt, das ist ein Argument, das für mich nicht zählt, denn wie gesagt, eine einfache Mehrheit reicht bereits, ein ORF-Gesetz zu ändern. Das heißt also, mit dem Argument müsste man das immer in Frage stellen, aber dass die Politik dann dadurch Druck auf den Journalismus macht, das sehe ich so überhaupt nicht. Abgesehen davon gibt es ja auch beispielhafte Länder dafür. Sowohl in Großbritannien hat man auf eine Budgetfinanzierung umgestellt, in Dänemark ist es der Fall, in Frankreich ist es der Fall, in der Slowakei ist das der Fall und überall ist also nicht die Sonne vom Himmel gefallen und der Journalismus dann irgendwie ausgestorben, sondern es funktioniert, wenn man es nur möchte.
Mhm. Vielleicht auch noch ein Wort zur Reformpartnerschaft, was da jetzt rausgekommen ist, vor allem im Gesundheitsbereich, da soll es viele Veränderungen geben. Noch mehr Primärversorgungszentren, also 600 soll es geben, jetzt gibt es nur 200. Jetzt haben wir das Problem ja mit den Gastpatienten, Niederösterreich, Wien. Das wurde nicht wirklich angegangen, weil man offenbar davon ausgeht, dass einfach dieses Mehr an Primärversorgungszentren und Facharztzentren das verhindern wird. Wie sehen Sie insgesamt das, was da rausgekommen ist bei der Reformpartnerschaft? Viele sprechen halt von einem Reformchen.
Ja, ich sehe es nicht so positiv wie Sie. Also ich halte das eigentlich alles für einen Überschriften- und Unterschriften-Trick, der da gemacht worden ist. Also man hat sich da irgendwie medienwirksam irgendwo eingesperrt bis um 4 in der Früh und dann behauptet man, die ganze Republik umgebaut und reformiert. Ja. Fakt ist, dass das alles so zu sehen ist, dass Papier geduldig ist. Es sind dann ein paar Überschriften draufgeschrieben worden und das Ganze ohne Inhalt. Und dann haben wir irgendwie Habemus-Reform-Papier. Ja. Aber Fakt ist, das ist mit keiner Substanz ausgefüllt und da steht aus meiner Sicht nichts drinnen, außer irgendwelche windschiefen Absichtserklärungen. Aber am Ende sind wir noch meilenweit von einer Umsetzung weg.
Mhm. Dann schauen wir uns jetzt das Justizsystem an. Es ist auch ein großes Thema aktuell. Es gibt hier auch ganz eine neue Aussendung vom freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Christian Lausch. Der hat im Nationalrat darüber gesprochen, beim Budgetkapitel Justiz. Und da sagt er, man könnte sich eben viel, viel Geld einsparen, wenn man Häftlinge, derzeit gibt es ja an die 10.000 Häftlinge insgesamt in den Gefängnissen. Wir sprechen zum Teil hier immer wieder von dieser Überbelegung, die es in Österreich gibt. Das wird dann, oder damit wird dann auch begründet, dass es immer wieder zu schrecklichen Vorfällen kommt, wie zuletzt in Hirtenberg, weil es einfach zu wenig Beamte gibt und kein Geld dafür. Und jetzt hat er berechnet, dass wir hier 2000 ausländische Straftäter haben, beziehungsweise haben wir aktuell unter den rechtskräftig verurteilten Häftlingen 300 syrische und 200 afghanische Staatsangehörige, also 500 Personen. Und er sagt, die würden dem österreichischen Staat 300.000 Euro pro Tag kosten. Wobei, wenn man jetzt 500 mal 182 rechnet, kommt man auf 91.000 und nicht 300.000. Aber mal abgesehen davon, wie soll das funktionieren, wenn man die abschiebt? Die Länder dort, die werden die ja nicht unbedingt alle ins Gefängnis stecken. Das kostet ja auch Geld. Die werden die vielleicht einfach wieder laufen lassen und die kommen womöglich wieder zurück.
Ja, das kann man ausschließen. Ich meine, da geht es halt auch um eine konsequente Migrationspolitik und um die Festung Österreich. Das heißt also, ich muss natürlich her der Lage sein und einmal selbst auch sicherstellen können, dass nicht irgendwelche Menschen von irgendwoher zu uns kommen und sich da im Sozialsystem einnisten oder dann vielleicht sogar im schlimmsten Fall kriminell werden. Ja? Und die Zahlen sind schon interessant, denn ich komme da auf 54-56%, das ist ein bisschen so eine Schwankungsbreite, der Insassen sind Ausländer. Ja? Und wenn man sich den Kostenfaktor anschaut, dann kostet das dem österreichischen Steuerzahler natürlich jeden Tag Geld. Also erstens einmal hat man die da ins Land hereingelassen, dann sind sie noch straffällig geworden, haben vielleicht Menschen verletzt, umgebracht oder sonstiges und dann liegen sie uns wieder auf der Tasche. Das heißt also, da wird es wichtig sein, die rasch rückzuführen. Die Remigration ist hier das Gebot der Stunde. Und Sie dürfen eines nicht vergessen, es geht ja nicht nur darum, was sozusagen der Personalaufwand für einen Häftling ist, sondern das Perverse an unserem System ist ja der Umstand, dass die sozusagen dann auch noch alle bei Privatärzten sind. Also das heißt, ein Gefängnisinsasse, der kommt unter Umständen schneller zu einem Arzttermin, zu einem Facharzttermin, als das der Bürger, der seine Steuern und Abgaben und Krankenversicherung einbezahlt. Also der kommt da schneller zu einer Behandlung und vielleicht auch zu einer besseren. Ja. Und ich meine, das geht sich aus meiner Sicht nicht aus, ja, dass die da sozusagen Luxusmedizin haben im Gefängnis drinnen, wie das alles bezahlen müssen und die warten halt, bis wir da rauskommen. Also ich glaube, da müsste wirklich die Außenministerin, die eh so gern spazieren fährt und fliegt, ja, die müsste wirklich aktiv werden, auch der Bundeskanzler Stocker im Übrigen, und mit den hauptproblematischen Ländern natürlich dann dort auch ein entsprechendes Abkommen abschließen, dass die rasch abgeschoben werden. Und da gibt es aber dann auch kein Fackeln mehr, sondern hinein in den Flieger und auf Wiedersehen.
Also Sie würden sie hier schon verurteilen und mit unseren Gerichten, aber dann abschieben?
Naja, wenn man sollte schon so gemacht werden, dass man dann weiß, ob der jetzt eine Straftat begangen hat oder nicht. Ja. Ja. Aber dass das sozusagen dann gleich in das Luxusgefängnis in Österreich führt, dann zwangsläufig, das sehe ich so nicht, sondern da muss abgeschoben werden.
Ganz aber wie wollen Sie sichergehen, dass die dann dort eben auch dieselbe Strafe bekommen oder wirklich ins Gefängnis gesteckt werden in diesen Herkunftsländern? Man denke nur an Afghanistan zum Beispiel. Ich kann mir das dort schwer vorstellen.
Ich glaube, da ist man schneller eingesperrt, als man schauen kann. Ja. Das heißt, da wird es natürlich im Rahmen des Abkommens wird es natürlich dann auch entsprechende Abkommen geben müssen, die halt das auch, also die weitere strafrechtliche Verfolgung dann vorsehen. Also ich denke, das kann man schreiben und da gibt es ja auch internationale Vergleiche eben.
Also Sie würden dann mit diesen Ländern sozusagen Abkommen abschließen, mit Syrien und Afghanistan, da kommen jetzt die meisten her, damit dort dann das gleiche Recht passiert wie bei uns?
Das hätte man ja schon längst machen müssen in Wahrheit. Ne? Fakt ist aber, dass man lieber so irgendwas jetzt 14 Millionen Euro für die Bewerbung für den UN-Sicherheitsrat ausgegeben hat, für eine Wahl, die man ohnehin gewinnen hätte können, ja, weil sich schlicht und ergreifend die UNO an der Bundesrepublik Deutschland und da konkret an der Frau Baerbock abgearbeitet haben. Ja. Aber anstatt da irgendwelche Wohlfühlabkommen abzuschließen, muss man einfach mal die heißen Eisen angreifen und da mal sicherstellen, dass es hier zu den entsprechenden Abschiebungen kommen kann.
Mhm. Gut, das war zu diesem Thema. Weiteres Aufregerthema, das ich jetzt ansprechen muss, ist die Geschichte jetzt mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Da haben die Grünen ja gestern auch in einer Pressekonferenz seine Amtsführung in Frage gestellt aufgrund der Personalpolitik der FPÖ, weil es eben im Parlamentsclub immer wieder Identitäre gibt. Zuletzt gab es den Vorfall in Leoben. Dann hat es geheißen, der arbeitet nicht mehr dort. Aber dieser Vorfall in Leoben, der war ja Ende Juni, also es ist ja noch nicht so lange her, am 20. Juni, wenn ich mich recht erinnere, wo dieser Taxifahrer zusammengeschlagen wurde und eben dieser Mitarbeiter dort mutmaßlich involviert war. Der ist jetzt kein Mitarbeiter mehr, jetzt sagt aber auch der ÖVP-Abgeordnete, Verfassungssprecher Gerstl, stellt ein Ultimatum an Rosenkranz und sagt, er muss sicherstellen, dass es keine Verbindungen der FPÖ mehr gibt, vor allem von Mitarbeitern zu den Identitären. Ansonsten wird die ÖVP mitstimmen mit den Grünen und dann könnte tatsächlich eine Mehrheit im Nationalrat entstehen, um das Gesetz zu ändern, dass eben eine Abwahl des Nationalratspräsidenten möglich ist, was derzeit nicht möglich ist. Was sagen Sie dazu?
Na, da bin ich gespannt, wie sich da die ÖVP verbiegen wird, weil die ÖVP selbst ist es ja gewesen, die gegen so eine Abwahl gestimmt hat, in der letzten Legislaturperiode noch bei Wolfgang Sobotka. Also da werden wir mal die Argumente komplett umdrehen müssen. Und wissen Sie, abgesehen davon, dass wir natürlich jegliche Gewalt zurückweisen und dass natürlich das alles vor einen Richter kommen muss, ja, das ist ohnehin klar. Aber gerade der Herr Gerstl ist da, glaube ich, einfach nicht der richtige Kommunikator dafür, denn der Herr Gerstl ist schon der Abgeordnete der ÖVP, der im Zusammenhang, gegen den im Zusammenhang mit Wahlen, mit den Wien-Wahlen ermittelt wird. Ja. Da soll es gehen um den Bruch des Amtsgeheimnisses, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und möglicherweise auch um eine Einflussnahme bei diesen Wahlen. Ja. Also ist der Herr Gerstl nicht unbedingt gerade der Abgeordnete, der sich da sozusagen aus dem Fenster lehnen sollte, sondern schauen wir mal, was bei seiner Gerichtsverhandlung schlussendlich herauskommt. Ja. Und was grundsätzlich die Geschichte mit den Identitären betrifft, ich meine, da muss man auch eines ganz klar sagen, woran möchte man das eigentlich festmachen? Die Identitären sind nicht verboten. Ja? Das heißt, wenn sie so
aber
schlimm
Symbole
wären...
Aber Symbole sind verboten, also muss es...
Naja, aber das ist ja hochinteressant. Nicht? Also ich kann ja nicht also ein Symbol verbieten, aber dann den Verein dazu nicht. Ja? Aber das muss man mal festhalten. Die Identitären sind nicht verboten, weil wenn sie gefährlich wären, wären sie verboten. Ja? So, das ist also eine komische Lösung der ÖVP. Kann man aber auch nicht irgendwie vorgeben, wer wo wann wie dabei ist. Wir haben nur gesagt, also für uns ist die Latte ganz klar, Gewalt darf einfach nicht entstehen. Es ist konsequent gehandelt worden. Der Mitarbeiter hat sich dann, das ist dann entlassen worden und somit sind die Konsequenzen gezogen worden. Also aus meiner Sicht ist es einfach ein Sturm im Wasserglas, den man da versucht irgendwie künstlich aufzubauschen. Die Grünen kenne ich ja eh auch schon mit ihrer grundsätzlichen Aufgeregtheit. Ja. Aber das sind einfach Dinge, wo es Konsequenzen gegeben hat. Und wissen Sie, wenn ich jetzt ungerecht wäre, ja, dann müsste man den bedauerlichen Fall eines SPÖ-Mitarbeiters hernehmen, der 3 seiner Familienmitglieder mit einer Hacke erschlagen hat. Ja. Aus dem heraus kann man jetzt auch nicht irgendwelche Ableitungen für die SPÖ treffen. Ja. Es ist schlimm, wenn sowas passiert, man muss sich da entschieden dagegen stellen, aber da jetzt irgendwie zu pauschalieren, geht sich aus meiner Sicht nicht aus.
Aber es ist ja jetzt ein Ultimatum. Er sagt, die Verbindungen sollen gekappt werden, die identitäre Bewegung ist rechtsextrem und demokratiefeindlich, das wird ja nicht nur von ihm so gesehen. Und es werden ja auch diese Mitarbeiter im Verfassungsschutzbericht erwähnt. Von Herbert Kickl hat es geheißen, die Identitären sind ein förderungswürdiger Verein und eine NGO von rechts. Also er sieht das jetzt auch nicht problematisch. Aber wie soll es da jetzt weitergehen in dem Fall, wenn es heißt, ich denke, alle Verbindungen kappen, sonst stimmen die
ja, was,
diesem
Antrag? Was soll es eigentlich sein, außer irgendein komischer Gummiparagraf, den die ÖVP da ins Treffen führt? Ja? Also aus meiner Sicht wird, wie gesagt, wird hier versucht, etwas zu regeln, das man eigentlich nicht regeln kann. Und noch einmal, nachdem die Identitären nicht verboten sind, ist es im Umkehrschluss legal, dort dabei zu sein. Ja? Und das ist für mich erledigt. Ja? Und wie gesagt, Gewalt selber muss man natürlich entsprechend, mit der muss man entsprechend umgehen, die muss entsprechend sanktioniert werden, die gehört vor Gericht damit geht alles seinen Lauf. Ja? Also das heißt, hier das einfach sozusagen zu generalisieren, halte ich für den falschen Ansatz. Das heißt, es ist so, aus meiner Sicht, hier ist eine Straftat begangen worden, die gehört vor den Richter, das wird jetzt auch stattfinden, dann wird die Schuldfrage gestellt werden und dann gibt es auch die entsprechenden Konsequenzen. Und wie mir auch gesagt, zum Beispiel, wenn der eine Verdächtige, der aus der Bundesrepublik Deutschland stammt, sollte der in diesem Zusammenhang auch verurteilt werden, dann sind wir die Ersten, die sagen, auch hier gehört eine Abschiebung durchgezogen. Ja? Genauso wie man es mit den Afghanen, mit den Syrern und mit weiß ich, wem sonst noch macht.
Aber Mario Kunasek, der steirische Landeshauptmann, der hat zum Beispiel verboten, dass Identitäre überhaupt antreten dürfen in der Steiermark für die FPÖ.
Also der hat auch hier einen kleinen Fall kenne ich nicht. Den Fall kenne ich nicht im so. Detail. Ja. Aber Fakt ist, wie gesagt, es tut mir schwer, jemandem eine Arbeit zu verweigern, weil er bei einer Bewegung dabei ist, die grundsätzlich nicht verboten ist. Ja. Und ich glaube, da ist es absolut juristisch unsauber, das jetzt irgendwie auseinanderzuspargeln. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Ja. Und das wird man sich anschauen. Und was wir natürlich schon auch gesagt haben, ist das ist ja der Beschluss, den es auch bei uns in der FPÖ gibt, wenn man eine Funktion bei den Identitären hat, ja, dann kann man keine Funktion bei der FPÖ haben. Das ist eine relativ klare Regelung, die wir seit Jahren haben und damit sollten wir es belassen. Und ich bin überzeugt davon, in 2, 3 Tagen wird wieder der Nächste durchs Dorf getrieben und dann werden halt die Schwarzen und die Grünen wiederum aufgeregt sein. Aber Fakt ist auch, gerade die ÖVP, die schlingert momentan und die schleudert es komplett herum. Jetzt haben sie den Generalsekretär verloren, jetzt haben sie wieder einen neuen gebracht und sonstiges. Also die wissen ja nicht mehr, wo vorne und hinten ist und genau deswegen wird halt versucht, solche Themen aufzuspielen.
Es war ja die ÖVP oder auch die NEOS sind ja grundsätzlich eher ablehnend der Frage, dass man hier das Gesetz ändert, dass eben der Nationalratspräsident abgesetzt werden kann aufgrund geschichtlicher Gründe. Ja, weil da ja, ist ja in den 30er Jahren einen solchen Vorfall. Also das ist, glauben Sie, es wird also gar nicht dazu kommen?
Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, da bellen die Hunde lauter, als sie dann schlussendlich sind. Ja. Weil das aus meiner Sicht natürlich schon ein sehr problematischer Zugang ist, ja, wenn man Anlassgesetzgebung macht. Und im Prinzip geht es ja jetzt nicht darum, was in Leoben passiert ist oder sonstiges, sondern die ÖVP und die Grünen und eigentlich alle Systemparteien wollen einfach den freiheitlichen Nationalratspräsidenten loswerden. Und das halte ich für demokratiepolitisch wirklich bedenklich, was man da vorhat. Ja. Und es würde nichts anderes sein, als dokumentieren, ja, wie das Demokratieverständnis dieser Parteien ist. Also der Nationalratspräsident ist nicht ohne Grund nicht abwählbar. Ja. So soll es auch bleiben. Und wenn man da jetzt sich zu einer Anlassgesetzgebung versteigt, ne, dann sehen wir, was los ist.
Aber warum sagt die FPÖ jetzt nicht einfach, wir stellen keine Menschen mehr ein, die Verbindungen zu den Identitären haben, beziehungsweise sind das ja die Abgeordneten, die anstellen, die
Parteien. Das ist der springende Punkt, also die Partei stellt hier gar niemanden ein, sondern es ist natürlich jeder Abgeordnete im Zuge seines freien Mandats natürlich auch berechtigt, sich einen parlamentarischen Mitarbeiter aufzunehmen.
Aber kann man denen das nicht vorschreiben?
Man hätte nie Ruhe, weil man kann es ja den anderen sowieso nicht recht machen. Ja. Und wie gesagt, ich halte das schon für einen ganz massiven Eingriff in die Privatsphäre, wenn man jetzt Vereinsmitgliedschaften oder Angehörigkeit zu einer Bewegung, wenn man das jetzt sozusagen dann auch noch als Hinderungsgrund für einen Job hernimmt, ja, das ist ja völlig undemokratisch. Also es wird ja wohl eine liberale Demokratie, die da immer bemüht wird, ne, die wird ja das hoffentlich aushalten, dass man auch andere politische Meinungen und Überzeugungen hat.
Okay, dann danke ich Ihnen vielmals, Herr Haffenegger, fürs Kommen und für Ihre Zeit. Und bei uns geht es weiter mit dem Programm von Fellner Live.